Liebe Gemeinde, wir haben gesungen, macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit. Nur, dass wir eben auch in diesem Jahr einen Beigeschmack haben bei den Menschen, die mit uns leben, die um uns herum leben. Und die einen sagen mir, ja, ich würde am liebsten wirklich den Kopf in den Sand stecken, ich würde die Tür zumachen, ich möchte von den ganzen Sachen nichts mehr hören, die gerade überall los sind, und ich möchte mich da verkriechen unter der Decke. Ich friere, mir ist kalt und ich habe auch nicht, um genug zu heizen. Die einen haben also Angst und wissen nicht, was noch Schlimmeres passieren könnte. Und die anderen, die wünschen sich bei Glühwein und Plätzchen, bei Kerzen anzünden und wollen sich am liebsten wegkuscheln in ihr Sofa und Advent feiern, Advent feiern. Ja, nun, liebe Gemeinde, was ist also unsere Adventsstimmung? Wo haben Sie, wo sagen Sie, das möchte ich in diesem Advent heute am ersten Advent auf jeden Fall machen? Die Kinder vom Krippenspiel habe ich gefragt und die haben gesagt, erstens die Kerze anzünden am Adventskranz und zweitens endlich mein Türchen aufmachen. Also, das sie nicht gemacht haben, bevor sie nicht zum Krippenspiel gekommen sind. Also da auch da. Ja, was aber ist unsere Adventsstimmung als christliche Gemeinde, als Menschen, die Jesus folgen, da in all der Ohnmacht und Wut die Angst, die um uns ist, auch da unsere Augen zu öffnen, unsere Herzenstüren zu öffnen und unsere leeren Hände vor Gott zu bringen. Und dann zu erfahren, dass einer da ist, der für dich wirklich da ist, der dich hält, dessen Liebe nie vergeht, der das versprochen hat. Und dann zu erfahren wirklich, dass wir hier das Licht der Welt haben, dass es zu uns kommt in diese lange Nacht, die wir auf dieser Welt fürchten. Ja, stellen wir uns doch einfach vor, es klingelt an unserer Haustür. Stellen wir uns vor, es klopft an unserer Haustür und die Stimme sagt, siehe, ich stehe vor dir, vor deiner Tür und mach mir auf. Was würde darüber entscheiden, ob wir aufmachen? Was meinen Sie? Was würde da entscheiden, dass ich mich freue und die Tür aufmache oder eher in Angst und Panik verfalle und sage, hoffentlich hört niemand, dass ich zu Hause bin? Vielleicht, dass ich weiß, wer da vor der Tür steht. Vielleicht, dass ich schon ahne, wer da vor der Tür steht. Und diese Tür, liebe Gemeinde, das sind diesmal nicht Jesus, ne? Ich bin die Tür, nein, sondern das sind wir, du und ich. Diesmal in diesem Brief sind wir die Tür, wir mit unserem Glauben, wir mit unserem Herzen. Nun, wer steht vor der Tür? Und unser Bibeltext sagt uns das ganz genau. Er heißt Amen. Und da würde ich dann auch die Konfirmanden heute fragen. Wir haben an eurem Einführungsgottesdienst, ja, ihr braucht nicht zu erschrecken, ich bringe euch nicht nach vorne. Da haben wir euch erklärt, Amen heißt, ich bekräftige das, was da vorher gesagt wurde. Ich sage ja, so soll es sein. Also wenn wir wie wir die Lesung gehört haben oder wie wir das Glaubensbekenntnis gerade gesagt haben und wir sagen Amen, dann bekräftige ich das. Nun wird Jesus Amen genannt, ohne dass sein Name überhaupt auftaucht. Und was bekräftigt er? Er bekräftigt die Verheißungen Gottes. Er bekräftigt all das, was Gott uns zugesagt hat, verheißen hat, was wir in den Sacharja lesen, was wir Weihnachten wieder bei Jeremia lesen, bei Ezechiel lesen. Er bekräftigt das. Und so ist er, wie es im Bibel steht, der wahre und treue Zeuge. Er gibt Zeugnis dafür. Und dann wird ihm noch ein dritter Titel gegeben. Er ist der Anfang der Schöpfung. Und jetzt nicht, er ist das Erste, was Gott geschaffen hat, nein, sondern er ist mit dabei. Anfang der Schöpfung. Gottes Geist in seiner Person, Wort geworden, Person geworden. Er ist am Anfang der Schöpfung dabei. Und wenn Sie mal Bilder nachschauen wollen, wie diese Offenbarung des Johannes gemalt worden ist, dann kommt bei den Briefen, das ist der siebte, der letzte Brief, dann ist bei den Briefen gezeichnet, auf einmal ist da eine Arche. Was denn jetzt? Also Anfang der Schöpfung? Ja, aber die Arche eben. Und dass da eben auch gesagt wird, also da, er ist dabei, er sagt das Amen, er ist der Zeuge bei all dem, was Gott uns verheißen hat, was er sagen will, dass er bei uns ist, dass er hier ist, dass er diese Schöpfung, dass er geschaffen hat, dass er uns nie wieder da verlassen will. Und so, dieser steht vor der Tür und möchte bei uns rein, möchte bei uns rein. Und diesen Brief, diese Ansage, dieses, da kommt einer und klopft bei euch an, diesen Brief hat diese Gemeinde in Laodicea bekommen. Ja, und ich habe mir hier noch hingeschrieben, wer da in der Türkei gerne Urlaub macht, und habe jetzt erfahren, also das war auch in Paul Gerhardt hier so, also mit Pfarrer Wolf, ne? Ihr wart dort Pamukkale, und da, das ist ja jetzt, das sind diese weißen Terrassen. Und die sind ja jetzt Welterbe geworden, ne? Weil dieses warme Wasser, das den Kalk anspült, aber das dann wie Terrassen aussehen lässt. Ja, vielleicht haben Sie das schon mal gesehen oder als Bildern. Und im Tal davor lag diese Stadt Laodicea, die also diesen Brief bekommen hat. Und diese Stadt war reich. Da waren Bankiers und Goldschmiede und Färber und die Gewänder aus Purpur, also wirklich das Teuerste hergestellt, und kleine Götterstatuen vergoldet, mit Gold verziert, die die Pilger dann in diesem Becken dort hinein versanken. Und aus diesem Wasser wurde dann eine Augensalbe gegen den grauen Star angerührt. Also sie waren bekannt, begehrt. Sie waren also wirklich, da haben sie ihr Geld mit verdient. Als 61 vor Christus diese ganze Stadt einem Erdbeben da viel Schaden erlitten hat und Rom Hilfe versprach, da sagten sie, nein, nein, danke. Wir sind reich, wir haben genug, wir können das selber wieder aufbauen. Das ist alles in Ordnung. Ja, und dieses Selbstverständnis der Bürger hat sich auch auf die christliche Gemeinde übertragen. So wird es uns gesagt. Und da fuhr der Prediger nun, der Johannes, mit seiner Apokalypse dazwischen, und diese Gemeinde bekommt eine schallende Ohrfeige. Ja, also lau seid ihr in eurem Reichtum, also langweilig, langweilig. Mehr noch, die Stadt der Augenheilkunde, ja, die sich rühmt im ganzen Land, ist blind. Und ihr seid nackt in eurem Purpur, in euren teuren Gewändern seid ihr nackt. Ja, die Christen von Laodicea hatten es sich auf dem Sofa gemütlich gemacht. Und wie störend und eigentlich auch verstörend dann solche Sätze zu hören, Jesus wird euch ausspeien aus dem Mund. Nein, in diesen Zeiten ist es gar nicht gut, sich zu entspannen und sich bequem zu machen. Denn du verlierst den Blick auf das, was heute wirklich wichtig ist. Du hast es dir leider auf deinem Sofa zu gemütlich eingerichtet und du übersiehst die Menschen um dich herum, übersiehst, wie es deinen Mitmenschen geht, weil du im Überfluss lebst, weil du alles hast, und schlimmer noch, es macht dich bedauernswert, nackt, arm und blind, weil du nicht sehen kannst, weil du diesen verschleierten Blick hast. Und der Maßstab ist nicht die Ruhe im Advent. Die Maßstabe ist nicht das christliche Sofa, sondern der Maßstab ist im Advent die Bußpredigt. Ja, damals unsere Eltern wussten es noch, keine Schokolade, nichts in diesen 4 Wochen. Ja, wir gehen in die Fastenzeit. Ja, wir Christen, wir werden aufgescheucht aus dem Schlaf der Sicherheit mit diesem Predigt, mit diesem Text, mit diesem Brief an die Gemeinde, der auch uns heute gelten soll. Aus dem Schlaf der Sicherheit reißt er uns heraus. Immer und immer wieder notwendig. Ja, so ist es. Und die Zeiten des Johannes, sie halten uns heute einen Spiegel vor, liebe Gemeinde. Wir sollen ehrlich hier sein. Jesus selber fragt uns. Ja, es könnte passieren, dass wir entdecken, manches bei uns erinnert an dieses Sofa und gleichzeitig jammern, obwohl wir doch so viel haben. Und auch in den Gebetskreisen erinnern wir uns öfter daran, danke Gott, dass wir uns hier frei und öffentlich treffen können als Christen, dass wir das und jenes zu essen haben, dass es geht. Und von Jesus, dem treuen und wahrhaftigen Zeugen, dürfen wir uns sagen lassen, dann auch, wie es um uns steht. Was ist mit unserer Gemeinde? Nun, wir bemühen uns doch um tragfähige Strukturen, oder? Um Programme, um gute Finanzierung. Wir haben gerungen, auch wie soll es mit der Orgel weitergehen und wie wird da die Finanzierung sein, dass uns da nicht das Geld ausgeht oder wir in massenweisen Schulden stecken. Können all diese Pläne und Regeln und dass wir da Entscheidungen treffen, die Zukunft der Gemeinde sichern? Wir probieren, dass unser Gemeindeleben attraktiv ist und wir haben Ideen. Und was wollen wir anfangen im nächsten Jahr? Mir scheint das ganze Jahr schon fast voll zu sein von dem, was wir alles machen möchten. Es geht nicht ohne Kopfzerbrechen und bedachtes Planen, das ist so. Aber heute werden wir gefragt, tun wir dies alles im Namen Jesu, sodass er selbst durch unsere Taten, durch unsere Worte, durch unsere Gemeinschaft, durch da, wo wir uns treffen, zu Wort kommt? An ihren Werken soll eine christliche Gemeinde erkannt werden. Aber wie können unsere Werke Zeichen unseres Glaubens sein? Wie können wir uns festmachen im Glauben? Denn der Glaube ist nicht unser Werk, sondern allein Gnadengeschenk Gottes. Ja, und ohne die Gnade unseres Herrn können wir nicht mal glauben. Also festigt euren Glauben, den ihr geschenkt bekommen habt. Festigt ihn. Kehrt um zu Jesus. Kehrt um. Lasst ihn ein. Er klopft an eure Herzenstür. Bittet ihn hinein. Er muss nicht ein aufgeräumtes Wohnzimmer finden. Er muss nicht irgendetwas finden, was strahlt und glitzert. Er kennt uns doch. Er möchte zu uns kommen, da, wo wir in einer dunklen Ecke sitzen, da, wo wir Angst haben, da, wo uns eine Krankheit plagt, da, wo wir uns nicht freuen können. Er weiß es doch. Er möchte da hineinkommen mit seinem Licht. Lassen wir uns helfen. Lassen wir uns heilen. Lassen wir ihn in unsere Mitte. Der Erhöhte ist interessiert, von ganzem Herzen interessiert er sich für dein Leben, für dein Glauben. Und er weiß, was dir Not tut. Er weiß, was die Not wendet. Er weiß, was er dir schenken darf. Und das tut er ganz sicher auch mit der aktuellen Lage in unserem Land. Ob da der Krieg im Osten, ob die Millionen Flüchtlinge, die Dürresommer und Fluterfahrungen, die wir haben, der weltweite Hunger, wir sammeln heute für Brot für die Welt und die Klimakatastrophen, die Heizkosten, ja vieles, vieles ist da geworden. Und doch genau da will er hineinkommen, in unsere Unsicherheiten, in unsere Ängste, in unsere Veränderungen. Genau da möchte er hineinkommen, da möchte er dabei sein, dass er zu uns in den Alltag kommt, zu uns, nicht in das aufgeräumte Sonntagswohnzimmer, sondern so da, wo wir sind, wie wir sind. Und da ist es vielleicht auch für uns verständlich, wenn jemand die Tür zuschmeißen will und sagen, lasst mich in Ruhe. Aber Gott sei Dank geht Jesus nicht weg. Auch wenn jemand sagt, lass mich in Ruhe, ich will davon nichts hören. Nein, Jesus schimmert mit seinem Licht durch die Türspalten. Er lässt nicht locker, er möchte zu uns kommen. Er steht vor der Tür und klopft an. Er will in unser angeplagtes, angstgeplagtes und verschleiertes Leben. Er will da hineinkommen, er will als Helfer kommen. Gut, wo ihm geöffnet wird, da schenkt er seine Liebe und da handelt er ganz aus seinem Erbarmen. Und hören wir jetzt noch, was im Bibeltext steht, auf die Verheißung, die Jesus uns gibt. Da steht, ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Welche ich lieb hab, die weise ich zurecht und züchtige und so sei nun eifrig und tu Buße. Vielleicht fangen wir von hinten an. Da steht, weil ich dich lieb habe. Ganz fest, ganz deutlich. Jesus sagt, weil ich dich lieb habe. Und dass uns Jesus manchmal auch züchtigt und zurechtweist, machen wir das auch nicht mit unseren Kindern in der Familie? Denken Sie mal nach. Nicht mehr mit Ruten und Schlägen, nein, das hat schon mein Vater nicht gemacht, aber mit Zurechtweisungen und mit Regeln. Und mit dem, dass es eben nicht so geht, wie ich manchmal denke als Kind, sondern dass da mit Gottes Wort und mit auch mit Liebe da zurechtgewiesen wird. Und auch da wir manchmal auch etwas ertragen müssen, dass wir da eben, wie es hier heißt, gezüchtigt, ja, aber nicht, dass Gott uns kaputt macht dabei, nein. Sondern wir tragen, was wir können und er hilft uns dabei. Und Jesus hat sogar versprochen, er nimmt unser Kreuz auf. Komm, er nimmt die Lasten auf. Du kannst dein Kreuz tragen, denn ich helfe dir dabei. Nun, bei Jesus Gold kaufen, was heißt das? Was ist das Gold bei Jesus? Es ist das Vertrauen, dass ich seinen Namen anrufe, das ist unser Gold. Das ist der Glaube. Das ist das, dass ich, wenn ich in Not und Angst bin, wenn ich in einer Krankheit bin oder wenn ich mich freue, dass ich dieses Gold habe, dass ich ihn anrufen kann. Und manchmal langt eben schon sein Name. Es langt. Wir brauchen keine großen Worte. Es langt, wenn ich ihn anrufe. Und das heißt doch auch, dass ich Kind Gottes bin und bewahrt werde zum ewigen Leben, wie es heißt. Ja, also auch durch den Tod hindurch, Kind Gottes. Bei ihm sollen wir auch weiße Kleider kaufen, um unsere Blöße zu bedecken. Es sind Kleider der Gerechtigkeit, wenn Sie mal daran denken, wie ich dann dastehe vor Gott, dass Jesus mich gerecht macht vor Gott, dass er mich aufrichtet, dass er mir wirklich diese weißen Kleider, fast, es erinnert ein bisschen an Taufe, dass er mir alles abnimmt, was mich da von Gott trennt. Alles ist weg und ich stehe mit weißen Kleidern aufgerichtet vor Gott da. Also, dass wir bereuen, was wir gegen Gott oder ohne Gott getan haben. Dass wir bereuen, wenn wir nicht tun, was Gott von uns will. Also ein Glaube ohne Werke. Das ist wie ein Baum ohne Früchte. Das geht nicht. Ja, also da ein Baum am Wasserbach bringt ganz automatisch Früchte und so auch unser Glaube. Aber mit seinen weißen Kleidern werden wir ermutigt und stark gemacht, denn wir wissen, wir sind nicht allein unterwegs. Und auch dann kommt noch als drittes die heilsame Augensalbe. Hat Jesus im Angebot also etwas ironisch sogar, ja, nicht wie die in Laodicea da, die diese Salbe gegen den grauen Star herstellen. Nein, er hat eine andere Augensalbe, die den Balken in meinem Auge wegtut oder mich sehen lässt erstmal und dann in der Umkehr zu Jesus herausnimmt. Das wissen Sie, dieses Gleichnis, dass ich viel schneller den Splitter im anderen sehe, im Auge des anderen, aber meinen Balken sehe ich nicht. Und da will Jesus uns hinführen, dass die Augen erleuchtet sind vom Heiligen Geist, dass wir erkennen, dass wir uns erkennen, so wie wir dastehen vor Gott mit diesem Balken im Auge und dass wir uns bekehren, dass wir uns umkehren zu Gott und dass er diesen Balken herausnimmt. Das ist Umkehr zu Gott und Vergebung und Erlösung. Ja, wie schön, nicht wahr? All das sollen wir von ihm kaufen. Ja, und liebe Gemeinde, wie kaufen nun? Kaufen? Mit was kaufen? Wie bezahlen? Wie kaufen wir bei Christus ein? Nun sicher nicht, dass ich sage, ich kann dir aufzählen, wie geistreich mein Leben ist. Ich kann dir aufzählen, wie oft ich im Gottesdienst bin. Ich kann dir aufzählen, wie viele Stunden und Überstunden ich für dich schon geleistet habe. Drum hat ein Kollege beschrieben, wenn wir in die Richtung gehen, ja, leicht katholisch, aber ich will nicht unsere katholische Christen da beleidigen, sondern sie wissen, ich meine das, was bei Luther passiert ist und nicht heute. Also nein, wir können nicht bei Christus einkaufen mit unseren Taten und Werken und was, sondern dass auch wir da verstehen. Und deswegen ist der Advent eben ein Aufruf zur Umkehr zu Jesus, dass wir verstehen, dass wir hier für das, was er uns gibt, dass er selbst dafür einsteht, dass er im Tausch für sein Gold unsere irdischen Verfehlungen uns abnimmt. Das ist das, was wir eintauschen können, bezahlen können. Dass er für seine weißen Kleider wirklich unsere schmutzigen Lumpen nimmt. Dass er für seine Augensalbe unsere Blindheit an sich nimmt und uns sehen lässt. Dass er also diesen Tausch macht, dass er diesen Tausch macht, dass er bezahlt. Und wenn wir heute den ersten Advent feiern und damit diese vorweihnachtliche Zeit beginnt, dass wir uns vorfreuen, 4 Wochen lang, auf die Geburt Jesu, 4 Wochen lang uns daran erinnern lassen, dass der Advent ja heißt Änderung und Ermutigung für uns, dass wir uns umkehren zu Gott, dass wir Gottes Ankunft in dieser Welt, dass wir die feiern können, dass wir aufstehen gegen Hass und gegen Gleichgültigkeit, dass wir uns von unserem Sofa trennen können und aufstehen. Und Advent heißt, mit der Hoffnung zu leben in unserem Herzen. Mit der Hoffnung, dass da immer ein Licht für uns ist, für dich und für mich, dass da immer ein Licht da ist für unsere Herzen, ja, dass Christus hinein will in unsere Herzen. Und so verspricht Jesus dann, öffne mir deine Tür, öffne sie mir, ich klopfe an. Und dann, wenn du mich einlässt, dann will ich Gastmahl mit euch halten, steht da. Also er schenkt uns Gemeinschaft mit sich, er schenkt uns seine Liebe, er schenkt uns seine Versöhnung, er schenkt uns alles, was er für uns getan hat. Ja, er schenkt uns sogar ewiges Leben. Und am Ende dieses Briefes steht, wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Also, liebe Gemeinde, hört. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt, so dass wir auch hören, das Klopfen, das Anklopfen und ihn hineinlassen. Keine Angst davor haben, was da an Veränderung passieren kann. Es ist uns zum Guten. Es ist uns zum ewigen Leben. Es ist uns zum Licht. Er will dieses Licht in unsere Herzen bringen. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.